Herzlichen Dank, Herr Dr. Bauer, für diese Vorlage, über die wir sicherlich nachher noch intensiv diskutieren werden. Ich freue mich nun als zweiten Redner auch Herrn Staatssekretär Krautscheid hier begrüßen zu können. Herr Krautscheid ist Staatssekretär für Medien und Regierungssprecher des Landes Nordrhein-Westfalen und von Hause aus Jurist, und er wird uns die politische Sicht versuchen, zu diesem Thema näher zu bringen. Herr Krautscheid, Sie haben das Wort.
Tja, lieber Bartel Schürgens, meine sehr verehrten Damen und Herren, so nach und nach tröpfeln alle Referenten vom Flughafen ein. Wir hätten besser die Veranstaltung draußen gemacht, dann wären wir alle pünktlich. In der Tat eine eher politische Sicht. Wir haben eben sehr viel Frequenztechnisches gehört, was ich auch alles unterschreibe, insbesondere auch die zarten Winke Richtung Brüssel unterstütze ich voll und ganz. Ich will eine eher politische Sicht auf unser Thema werfen und da auch versuchen, da bin ich aber nicht in großer Gefahr, das, was an frequenztechnischen Delikatessen in diesem Thema wohnt, allzu sehr zu vertiefen. Ich stelle nur fest, dass die Frequenzspezialisten in der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei fröhlich pfeifend in den letzten Monaten über die Flure laufen, weil sie in ihrem Element sind. Aber es wäre ein großer Fehler, dieses Thema als ein technisches Thema zu verstehen. Es ist hochpolitisch. Es hat eine Menge mit der Frage zu tun, wie unsere Rundfunklandschaft in Deutschland in Zukunft aussehen wird, aussehen soll. Und deswegen glaube ich, wir sind in Deutschland, wenn man es international vergleicht, mit unseren Konzepten etwas spät dran. Umso heftiger ist jetzt die Debatte. Es ist auch gut so, dass wir jetzt im Thema drin sind. Aber wenn man ehrlich ist, wenn man so die medienpolitischen Tagungen der letzten 3, 4, 5 Jahre ansieht, dann war jedenfalls Rundfunk kein Schwerpunktthema, Radio nicht. Das wird sicherlich in diesen Jahren, in den nächsten 2, 3 anders sein. Wir reagieren zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen drauf, indem wir beim Medienforum, was wir in der nächsten Woche veranstalten in Köln, dazu massiv Veranstaltungen anbieten. Also Radio rückt in das Interesse der Fachöffentlichkeit. Und da hängt natürlich alles mit RC06 der Internationalen Funkverwaltungskonferenz zusammen. Kurz einen Blick auf die Konferenz und die Ergebnisse. Ich glaube, wir sind uns weitestgehend einig, dass die Ergebnisse, die da erzielt werden konnten, was die frequenztechnischen Möglichkeiten angeht, durchaus die deutschen Interessen und Erwartungen abgedeckt haben. Das ist etwa insofern für den Hörfunk von Interesse, als es gelungen ist, im Band 3, also VHF für Deutschland, eine DVB-T-Bedeckung und 3 DAB-Bedeckungen hinzubekommen. Zugleich konnten wir, und das halte ich für wichtig, auch erheblich mehr Flexibilität in der Umsetzung von Frequenzplanungen für uns erreichen. Also es ist mit durchaus vertretbarem Aufwand gelungen, die im Band 3 geplante DVB-T-Bedeckung in mehrere DAB- und DMB-Bedeckungen umzuwidmen, das haben wir gerade schon gehört, und bei Verzicht auf eine DVB-T-Bedeckung im Band 3 führt das unter Berücksichtigung auf militärische Dinge, die uns da häufig begegnen, da sage ich gleich noch was zu, also mit weiteren Leistungseinschränkungen, zu einer insgesamt guten Versorgungsstruktur für DAB. Und so wird es Band 3, die Kanäle 5 bis 12, ausschließlich für DAB und DMB basierende Übertragungssysteme genutzt werden können. Wir haben also perspektivisch 7 digitale Radiobedeckungen zur Verfügung, die nicht den Beschränkungen von Kanal 12 unterliegen. Und damit ist eine klare Perspektive für die Ablösung von UKW vorhanden, frequenztechnisch. Das vielleicht nur zu der Frage, welche Möglichkeiten eröffnet uns RRC06. Und die Frage ist jetzt, die super spannend und ganz einfach zu beantworten ist, wann und wie wollen wir digitales Radio haben, in großem Umfang für alle und in ganz Deutschland. Dazu einige Erwartungen aus einer sehr praktischen Sicht in Nordrhein-Westfalen. Klar ist, es wird passieren, denn wir alle wissen, bei aller Liebe zu UKW, das Bessere ist der Feind des Guten, und deswegen wissen wir alle, der Tag wird kommen. Ob das dann so vergleichbar ist wie im Saarland, die Ablösung der Kohleepoche, bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich vermute, ich sehe dazu keinen richtigen Nachfolger im Saarland, aber wenn ich den ökonomischen Druck der Digitalisierung sehe, dann haben wir doch da ganz anderen Dampf im Kessel. Aber es sind spannende Fragen, die wir in diesen Tagen diskutieren. Wir haben durch die Konferenz einen frequenztechnischen Rahmen bekommen. Es ist nichts en Detail festgelegt. Und jetzt führen wir eine medienpolitische Meinungsbildung. Ich bin ein bisschen neben Ihnen sozusagen, nicht ganz, wenn Sie sagen, jetzt dürfen wir nicht Frequenzpolitik zu Medienpolitik nutzen. Ich halte das alles für hochpolitisch und deswegen ist es gut, wenn Politik sich über die Technologie hinaus an dieser Diskussion beteiligt. Selbstverständlich, und da sind wir bei dem ersten Spannungsbogen, der sich da auftut, selbstverständlich sollen die zur Verfügung stehenden Ressourcen künftig so ökonomisch wie möglich genutzt werden, eben auch für ein bundesweites Sendernetz. Dies ist, glaube ich, Common Sense. Wir wollen das. Die Frequenzökonomie ist allerdings, wenn es um Radio und Rundfunk insgesamt geht, eben nicht die alleinige Messlatte für den Einsatz von Übertragungskapazitäten. Vielmehr sind eben die medienpolitischen Vorgaben der einzelnen Bundesländer maßgeblich und diese orientieren sich am Vielfaltsgebot. Wir haben das in Nordrhein-Westfalen relativ früh erkannt und eigene Vorschläge unterbreitet. Warum? Nordrhein-Westfalen hat eine nicht ganz typische Radiostruktur. Wir haben insgesamt 46 lokale Rundfunkveranstalter, denen es fast in allen Fällen ökonomisch recht gut geht, die sehr erfolgreich sind in der Hörerbindung. Und das ist insofern eine sehr untypische Landschaft. Eine weitere Spezialität ist dabei, und das steht nun wirklich auf dem Prüfstand in der digitalen Zeit, unser sogenanntes Zwei-Säulen-Modell, was wir dort seit Jahren betreiben. Das heißt, es gibt zum einen eine Veranstaltergemeinschaft, die hat die programmliche Verantwortung, und zur Erfüllung dieser gesetzlichen Aufgaben, zur Umsetzung, bedient sie sich einer Betriebsgesellschaft. Das Ganze wird sehr, sehr stark unter Druck kommen. Wenn wir uns das im Moment vorstellen, wer es nicht genau kennt aus Nordrhein-Westfalen, das sind Lokalradios, die in der Regel eine größere Stadt oder einen Landkreis abdecken. Wir reden da etwa mit einer Einwohnerzahl 250.000 bis etwa 1 Million, manchmal etwas mehr. Und wie gesagt, außerordentlich erfolgreich. Drumherum kommt ein Mantel, ein landesweites Programm von Radio NRW mit wiederum eigenen Beiträgen, Nachrichten etc. und Werbung. Das heißt, dieses Lokalradio ist natürlich wie jede andere Form privaten Rundfunks in ein ökonomisches Umfeld eingebettet. Und da wird die Sache spannend, denn der private Hörfunk finanziert sich eben in Nordrhein-Westfalen rein aus Werbeeinnahmen. Und die spannende Frage ist jetzt, wie geht man mit den frequenzökonomischen Dingen so um, dass die normalen ökonomischen Rahmenbedingungen, sprich die Werbeeinnahmen, trotzdem in einer fairen Art und Weise sich neu aufteilen. Das ist in weiten Teilen spekulativ, wie man damit umgeht. Die Frage ist, wie wird sich der Werbekuchen verteilen, insbesondere wenn wir demnächst bundesweite Radioanbieter in verstärktem Umfang haben werden. Meine Vermutung ist, dass es sich sozusagen nach oben wie nach unten verteilen wird, dass wir einen starken Teil des Werbekuchens auf der bundesweiten Ebene haben werden für große Unternehmen, Konzerne, die diese neue Möglichkeit nutzen werden. Aber wir glauben eben auch, dass eine Chance da ist, wenn Sie so wollen, den Autohändler um die Ecke für eine relativ kleine regionale Einheit weiter zu gewinnen, um dann auch dort eine ökonomisch tragfähige Lokalradiostruktur zu erhalten. Wir haben also einmal ein Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Frequenzökonomie und eben auch, und da wird es dann ganz schwierig, das Thema Meinungsvielfalt, ein rein frequenzökonomischer Umgang würde uns zum Beispiel nahelegen, dass wir in Zukunft etwa 4, 5 dieser Lokalradios in einer regionalen Kachel, wie wir sagen, zusammenzufassen. Das wäre frequenztechnisch sinnvoll. Jetzt ist aber völlig unklar, kann man, wenn man sozusagen dort subregional weiterarbeiten will, das Ganze ökonomisch und technisch auch weiter nach unten umsetzen und durchbrechen. Das Ganze versuchen wir zurzeit in einer Vielzahl von Gesprächen mit den Beteiligten etwas voranzutreiben, denn dann hätten wir, wenn wir so wollen, lokale, regionale und bundesweite Anbieter. Und ob das noch eine funktionierende ökonomische Grundlage ist, sollten wir mit sehr großer Vorsicht beurteilen. Das schürt Ängste bei den Lokalradios und da sie sehr erfolgreich sind, nehmen wir diese Ängste auch ernst und versuchen ihnen auf der frequenztechnischen Seite zu helfen. Wir haben eben die Frage zu beantworten, was wollen wir mit den bundesweiten Angeboten machen? Sie alle kennen die Pläne, einige große Player kennen wir, aber wir wissen auch, dass sich insbesondere im öffentlich-rechtlichen Bereich auch Ideen voranentwickeln, dort zusätzliche bundesweite Radioprogramme anzubieten. Ich sage ganz vorsichtig, und das nicht nur, weil der geschätzte Intendant im Raume ist, mir fällt eigentlich erstmal immer wieder ein, wir haben ein nationales Radio, bundesweit, dieses ist das Deutschlandradio. Und ehe wir daran gehen, etwa im öffentlich-rechtlichen Bereich, ARD, ZDF oder andere, neue bundesweite Radioprogramme zu entwickeln, da wären wir in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel froh, wenn wir zunächst mal vernünftig überall eine ordentliche Abdeckung des Deutschlandradios hätten. Ich kann Ihnen das aus meinem persönlichen Erleben morgens so die Strecke zwischen Köln und Düsseldorf. Ich bin wunderbar versorgt im Autoradio. Sie haben 3, 4 Holländer, Belgier, ich habe 2-mal BFBS und Deutschlandradio klingt dann irgendwo, sorry Elitz, wie live aus der Mülltonne von nebenan. Also sehr, sehr magere Qualität. Das hängt schlicht mit der frequenztechnischen Abdeckung zusammen. Wir haben große Löcher. Und wenn wir über bundesweites Radio reden, dann möchten wir gerne, dass dieses Thema auch in diesem Zusammenhang mit aufgegriffen und auch angepackt werden. Ein kleines Erlebnis, wir haben zum Beispiel versucht, das Thema mit unseren britischen Freunden intensiv zu diskutieren, bis hin zum Verteidigungsministerium in London. Da stellt man immer wieder fest, und die Zahl der britischen Soldaten in Nordrhein-Westfalen geht massiv zurück, aber die Frequenzen sind ein Schatz, der wird gehütet, möglichst landesweite Abdeckung, 2-mal BFBS überall zu hören, auch beim Samstagsausflug mit der Familie. Und das wird einem dann sehr klar, wie hart um Frequenzen gekämpft wird, welche Besitzstände das sind und wie entscheidend und bedeutsam, auch ökonomisch bedeutsam, jetzt diese Entscheidungen für die digitale Zeit sein werden. Denn wir legen da natürlich auch Dinge fest, die wahrscheinlich relativ lange so halten müssen, wie wir sie entscheiden. Und deswegen stellen wir eben fest, es wird in der analogen Welt nicht mehr allzu viel zu reparieren sein. Umso wichtiger ist es dann eben in der neuen digitalen Welt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Da ist dann eben auch die Frage, wir haben mal vorsichtig gezählt, sind bestimmt nicht ganz zu Ende gekommen, dass wir ungefähr 64 Programme von ARD in der ARD in Gesamtdeutschland haben durften. Ich vermute so Mitte 60 dürfen es sein. Und da stellt sich die nächste Frage, auch aus der Verbraucher-, der Konsumentensicht, immer natürlich auch mit einem leichten Blick auf die Gebührensituation, wird es denn nötig sein oder sinnvoll sein, das zu tun, was man vielleicht tun kann technisch? Nämlich zum Beispiel, wenn einer nun besonders großer Freund von Bayern 3 ist, dieses auch nun in aller Schönheit in ganz Mecklenburg-Vorpommern demnächst zu hören. Also sprich, muss man alles überall hören können. Das ist eine Frage, die, wie Sie sich vorstellen können, zu freudigen Diskussionen führen wird, die nicht alleine durch die Frage Frequenztechnik begrenzt wird, sondern wir müssen sehr genau überlegen, wie viele Spielräume geben wir natürlich, das ist keine Frage, den großen öffentlich-rechtlichen Anbietern, was behalten wir aber auch an Spielraum, auch an ökonomisch neuen Dingen auf bundesweiter Ebene zu testen und zu machen. Wir glauben, dass wir hier das eine Pflänzchen nicht mit der guten Bedienung von Platzhirschen kaputt machen dürfen. Also die Mischung wird entscheidend sein, aber die Frage ist, brauchen wir alles, sollten wir alles tun, was technisch dann auch irgendwann mal machbar ist. Die Frage ist eben auch, aus welcher Sicht beurteilen wir diese Vielfalt? Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind, dann kann das eine sehr schöne und spannende Geschichte sein, entweder etwas durchzuhören, etwas Neues angeboten zu bekommen, je nachdem, wo man unterwegs ist. Gleichwohl ist das ja nicht der typische Konsument. Wir wissen, dass da zwar die Zahl der Autoradios, komme ich gleich noch drauf bei der Frage, wie kriegt man mehr Geräte in den Markt, sicherlich wichtig ist, aber der normale, traditionelle Hörer hört eben zu Hause, stationär, Büro etc. Und für den sieht diese Meinungsvielfalt vielleicht wieder völlig anders aus, als für jemanden, der sehr viel unterwegs ist, der sehr mobil ist. Und wir wissen natürlich auch, dass sich dieser neue nationale Hörfunk, Stichwort Werbekuchen, auch auf die eben genannten regionalen und lokalen Anbieter auswirken muss. Das heißt, wir haben Wechselwirkungen zwischen allen Beteiligten und je nachdem, an welchem Schräubchen gedreht wird, werden sie ein völlig anderes Bild haben und auch eine völlig andere Überlebenschance für die privaten Anbieter. Also der Versuch, hier ein Mosaik zustande zu bringen, das diesen unterschiedlichen Aspekten Rechnung trägt. Und die Frage ist eben auch schon aufgeworfen von Herrn Dr. Müller, ist die Frage, wie kriegen wir denn den Durchbruch hin? Diese hat eine Menge mit Geräten zu tun. Wir haben im Moment über den Daumen geschätzt etwa eine Zahl von 300 Millionen analogen Empfangsgeräten, egal wo sie denn eingebaut oder freischwebend oder stehend sind, 300 Millionen analoge Geräte. Das ist eine Größenordnung, da können wir natürlich nicht dran vorbeischauen, an den Lebensgewohnheiten der Menschen. Die erste Frage ist, gelingt es uns, und da reden wir über Content, einen Mehrwert in der digitalen Zeit zu generieren? Denn ich glaube, das ist immer noch der wesentliche Treiber für die Frage, schaffe ich mir ein neues Gerät an? Die zweite Frage ist, da sind wir auch in den eigenen Gesprächen mit den Herstellern, wie können wir die Attraktivität des Erwerbs von neuen Geräten deutlich erhöhen? Man hat eben schon die guten Maßnahmen erwähnt, die wir neuen Playern auferlegen wollen, werben fürs Digitale und eine digitale Dividende mit erwirtschaften und Ähnliches mehr. Ich glaube aber, dass die entscheidende Frage am Schluss sein wird, ob die Gerätehersteller frühzeitig bereit sind, mit ins Rennen zu gehen. Die werden sehr genau schauen, wie wir mit den Frequenzen umgehen. Wir müssen nur eine Situation vermeiden, vor der mir ehrlich gesagt graust. Das wäre so eine Situation, jeder wartet auf jeden. Ja? Die Gerätehersteller warten auf die Politik, die Veranstalter warten auf die Gerätehersteller und alles umgekehrt. Und nichts bewegt sich. Da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir jetzt nicht mit Inbrunst an die Frequenzthematik rangehen, vielleicht in den nächsten Monaten auch gut weiterkommen und dann fallen wir in ein Loch. Die Gefahr besteht und dann reden wir über Zahlen wie 2015, obwohl es ja nun eigentlich 2009 im wahrsten Sinne des Wortes schon eine Menge Musik in diesem neuen Markt geben könnte. Also ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht sozusagen die Hausaufgaben machen und nichts passiert. Es ist kein Automatismus und das ist zum Beispiel auch die Frage, ob die Gerätehersteller, da haben wir, wie gesagt, das Problem, Stichwort Aufwärtskompatibilität, ob wir natürlich für eine Übergangszeit Multiplex-Leistungen erwarten müssen. Aber auch hier ist für mich eine Frage, die ist zwar völlig ungeklärt, wenn wir eine solche Übergangszeit haben mit teilweise analogen, teilweise digitalen Möglichkeiten, werden das vielleicht auch verschiedene Programme sein? Kriege ich vielleicht von einem Anbieter, der beides macht, unterschiedliche Programme? Zu welchen Verwirrungen führt das im Markt? Was heißt das für Werbetreibende? Ja, das ist eine Frage, die uns bei der Frage, wie sieht die Übergangszeit aus, sehr schnell aufgefallen ist und wo ich glaube, dass wir noch keine richtige Antwort darüber haben. Und zwar eben sowohl aus der Verbrauchersicht wie aus der Sicht der werbetreibenden Wirtschaft, wofür engagieren wir uns in dieser Übergangszeit? Dieses ist noch nicht klar und deswegen die Simulcast-Phase werden wir brauchen. Wir haben noch kein richtiges Gespür dafür, wie lange die sein muss. Und bei der Frage, wie lange Übergangszeit, stellt sich eine weitere delikate Frage, die wir mit Rücksicht auf Marktteilnehmer eigentlich bisher umschifft haben. Soll es irgendwelche Daten geben, die gesetzt werden? Nach dem Motto, wenn alles steht, plus Zeitraum X, und dann ist Schluss mit UKW. Es gibt genug Leute, die sagen, also ihr müsst ein solches Datum setzen, damit Druck in den Markt kommt, damit die Gerätehersteller sich darauf einstellen können, damit die Verbraucher sich darauf einstellen können. Aber wir wissen alle, diese Sache ist extrem technologiegetrieben. Die ist marktgetrieben. Ob der Staat sich da anmaßen sollte, zu sagen, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sehr vorsichtig, genauso wie ich glaube, kleiner Widerspruch zu meinem Vorredner. Natürlich sind wir froh und dankbar für alle, die jetzt schon so tapfer sind, digitale Geräte angeschafft zu haben. Und natürlich wollen wir denen keinen Tocht antun, indem wir sagen, habt ihr leider Pech gehabt. Aber wir erleben das Gleiche doch jetzt schon bei DVB-H. Da stehen wir doch auch vor der Situation, wir wissen bei den Herstellern, bei den super forschungsintensiven Unternehmen, die nächste Generation ist ja längst so gut wie fertig. Und die Frage ist, das stellt sich immer bei einer technologischen Innovation, warten oder zur Not eben sagen, die ganz früh mit der alten Technologie dran waren, die haben jetzt leider Pech gehabt. Also ich glaube, dass wir solche technologisch getriebenen Veränderungen auch nur technologisch beantworten können und nicht juristisch oder durch staatliche Eingriffe, sondern nach dem Motto, wir schützen hier eine Technologie wohlwissend. Sie ist wahrscheinlich in Kürze überholt. Also es kann nur richtig sein, auf die neuere Technologie zu setzen, und dann gleichzeitig eben möglichst viele für einen Umstieg zu gewinnen. Das heißt eben auch, wir brauchen sehr schnell und bald möglichst Klarheit darüber, welches Übertragungsverfahren für DAB gewählt werden wird. Denn natürlich ist es dem Verbraucher nicht zuzumuten, seine analogen Empfangsgeräte gegen digitale Empfänger auszutauschen, wenn eben schon sehr bald zu erwarten steht, dass durch die Veränderung der Datenkompression dann die alten Geräte nicht mehr existieren. Das alles hängt mit Planbarkeit, mit Finanzierbarkeit, mit Verbraucherverhalten zusammen. Und das muss eben auch ein Standteil unserer Politik sein, die sich nicht nur auf die Frequenzvergabe zurückziehen darf. Also Frage, wie können wir für den Umstieg aufs Digitale möglichst frühzeitig werben? Attraktive Angebote. Wie gesagt, viele arbeiten daran, öffentlich-rechtlich wie privat. Das sieht spannend aus und es ist, glaube ich, durchaus eine Landschaft, die auch neue Hörer fürs Radio gewinnen kann. Ich glaube, dass diese neue Technologie nicht dazu führen wird, sozusagen nur den Bestand zu verwalten oder vielleicht sogar zum Teil zu verlieren, sondern ich glaube, dass diese neue Phase mit neuen Angeboten auch dazu führen kann, dass Radio neue Fans gewinnt. Aber nochmal, nicht nur über Frequenzen reden in den nächsten Monaten, über Verbraucherverhalten, über Werbeaktivitäten, mögliche Einnahmen, für welche Aktivitäten stehen zur Verfügung. Denn eins ist auch klar, nur dann, wenn alle Marktteilnehmer, alle, nicht nur die Hörer, bis zum Endverbraucher dann bis auch vom Nutzen, von den neuen Nutzen überzeugt sind, wird sich diese neue Technologie auch durchsetzen. Also wäre die Politik gut beraten, alle, wirklich alle Register zu ziehen, um in dieser Phase zu werben, bekannt zu machen. Nochmal, in der breiteren Öffentlichkeit steht die Frage Radiodigitalisierung häufig ein bisschen im Schatten gegenüber den tollen anderen Dingen, über die wir so diskutieren. Jetzt ist, glaube ich, die richtige Phase, das mit mehr Öffentlichkeit, mit mehr öffentlicher Diskussion zu versorgen. Die Sache ist es allemal wert und deswegen freue ich mich, dass diese Veranstaltung heute auch dazu einen tollen Beitrag erbringen kann. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Andreas Krautscheid, für diese politischen Impulse.